Ja, hallo nochmal von hier vorne, ihr Lieben. In der Ankündigung für heute hieß es, Familie Schröder würde predigen. Ich habe meinen kleinen Propheten zu Hause gefragt, der hatte nicht so richtig Lust. Und da auch ein kleiner Prophet nochmal seine Mama braucht und sehr beschlagnahmt, darf ich jetzt hier vorne stehen und zu euch reden. Das ist mir auch eine große Freude. Ja, und Evi hat zu Beginn schon gesagt, du hast die Wahl. Dieses Thema, das lag irgendwie auf der Hand heute. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, ob ihr schon wählen wart. Wir haben das gleich früh am Morgen getan. Ich sage mir dazu, die Wahl meiner Kleidungsfarbe hat nicht unbedingt was damit zu tun, welche Koalition ich bevorzuge, schwarz und rot. Das ist mir zufällig dann aus dem Kleiderschrank geraten. Aber der ein oder andere hat das ja vielleicht auch noch vor sich, wählen zu gehen. Vielleicht ist ja sogar der ein oder andere hier noch ziemlich unentschlossen. Wir haben vor der Wahl gehört, es gibt so viele unentschlossene Wähler wie eigentlich nie zuvor. Nämlich fast 50% wissen auch am Wochenende vorher noch nicht, was sie denn wählen sollen. Und das ist ja auch wirklich schwierig. Es stehen 42 Parteien zur Wahl. Ebenfalls so viele wie noch nie. Und man konnte in allen Zeitungen lesen, man weiß eigentlich gar nicht, was hinten dabei rauskommt. Selbst wenn man die von ihm favorisierte Partei wählt, weiß man nicht, mit welchen Koalitionsbildungen nachher wer genau an die Macht kommt und wer etwas zu sagen hat. Das Ganze ist also sehr, sehr undurchsichtig. Ihr seht da eine Matz vom Wahlomaten. Vielleicht hat die ja auch jemand betätigt. Ich habe das gemacht, mache das immer sehr gerne. Da gibt es ja verschiedene Fragen, an denen man sich langhangelt und dann weiß man angeblich nachher ziemlich sicher, was man noch wählen sollte. Das mag eine gute Entscheidungshilfe sein. Dabei kommt ja immer heraus, dass es ganz unterschiedliche Wählertypen gibt. Und ich habe mal ein paar Wählertypen mitgebracht. Wir merken gleich, das sind nicht nur Wählertypen für die Politik, sondern vielleicht auch für Glaubensfragen. Und vielleicht findet sich der ein oder andere ja in diesen Wählertypen wieder. Wir schauen uns mal den ersten Typ an, würde ich sagen. Wer die Wahl hat, dazu habe ich gerade schon was gesagt, das ist gar nicht so einfach, die ganzen Farben und Parteien. Wir machen mal noch einen weiter. Also, ich habe mal zuerst rausgesucht den Typ treuer Wähler. Es gibt ja wirklich so Familiendynastien, die wählen wirklich generationenlang immer dieselbe Partei. Und die Parteien freuen sich natürlich darüber, denn das sind feste Garanten für ihren Erfolg oder für eine Stimme. Egal, was die Partei so vermurkst in den 4 Jahren davor, das ist einfach so. Wir wählen immer diese Partei. Ich kenne Familien, da ist das so. Ich stamme zugegeben selber eigentlich auch aus so einer. Als mein Vater kurz vor der Geburt seines 7. Enkelkindes gefragt wurde, na, wünschst du dir noch einen Jungen oder ein Mädchen? Da sagte er, ach, Hauptsache CDU-Wähler. Bei der Kleinen weiß ich nicht, ob es gelingt. Aber es gibt Menschen, bei denen ist Fremdgehen auch im politischen Sinne eigentlich verboten. Und ich will das erst einmal ganz positiv benennen. Denn sowohl in der Politik, in Parteien, als auch in einer Kirchengemeinde sind diese Treuen ja ganz wertvolle Kräfte. Denn sie bringen Beständigkeit mit, sie geben einer Gruppe Identifikation, ja, und sind vielleicht auch Bewahrer der Tradition. Was wäre unsere Kirchengemeinde ohne die Menschen, die Jahre und Jahrzehnte lang treu ihren Posten ausfüllen, vielleicht sogar irgendwo im Hintergrund, aber einfach für etwas stehen. Die sagen, ich stehe hier und ich bin auch morgen noch da. Was für ein Segen auch für eine Kirchengemeinde. Genau, mal einen weiter. Ich darf noch einen weitergehen. Im biblischen Sinn gibt es so einen treuen Wähler auch gleich mehrfach. Josua wäre so einer oder dieser junge Herr hier, der König David. Vielleicht erkennt ihr ihn wieder aus der Case the Court Bibel. Von David wissen wir, dass er ein sehr loyaler Mensch gewesen sein muss. Zunächst einmal ist er der jüngste von 8 Geschwistern und er tut ganz treu seinen Dienst draußen bei den Schafen. Er setzt als kleiner Junge immer wieder sein Leben für die Schafe ein, nur um dem Papa zu gehorchen, weil er sagt, das ist dein Job, darauf musst du jetzt unbedingt Acht geben. Später dann zieht er zu Feld, eigentlich nur als Brotjunge, er soll seinen älteren Brüdern etwas zu essen und zu trinken bringen und schon steht er im Kampf gegen Goliath. Also auch wenn ihm der Widerstand einmal übermächtig wird, steht er für sein Volk und für seinen Glauben ein. Das beeindruckt ihn gar nicht. Ich stehe hier und ich kann nicht an. David kommt dann irgendwann an Sauls Hof. Auch diese Geschichte habt ihr vielleicht noch in Erinnerung. Und selbst diesem Saul, der ihm ja nachher wirklich ans Leder will, der mit dem Speer nach ihm wirft und ihn am besten an die Wand klatschen will, dem bleibt er bis zum Ende eigentlich treu. Und als er stirbt in einem Krieg, da weint David bittere Tränen um ihn, so heißt es. Im Glauben gilt genau dasselbe für ihn. Wir lesen in der Bibel, dass David sich seinen Glauben immer wieder abringen musste. Bitte nochmal einmal klicken. Er hat viele Psalmen geschrieben und auch die meisten der Klagepsalmen die stammen aus seiner Feder. Hier ist so ein Beispiel. Psalm 13 beginnt mit den Worten: Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Auch seine Klage hat David Gott nicht erspart, aber die Beziehung, die hat das ausgehalten. David klagt vor Gott und doch klagt und zweifelt er sich immer wieder hindurch zu seiner Treue im Glauben. Er bleibt Gott treu und merkt ganz genauso, Gott bleibt mir auch treu, auch wenn ich ihn gerade nicht spüren kann. Noch einmal weiter. Genau, Psalm 13 endet dann mit den Worten: Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Ich finde, an Davids Liedern können wir lernen, manchmal auch schon ein Lob anzustimmen, wenn uns manchmal noch gar nicht danach zumute ist. Und wir werden merken, das hebt unser Herz. Das macht manchmal den Blick und den Sinn wieder frei für den Glauben, für die Treue, die Gott uns trotz allem doch erweist. Die positiven Seiten an diesem treuen Wähler, die habe ich jetzt schon genannt. Es mag vielleicht manchmal auch eine negative Komponente geben. Nämlich dann, wenn man den Menschen, die so um einen herum sind, seinen Lieben gar keinen Spielraum mehr lässt, eine eigene Entscheidung zu treffen. Ich selber habe das zu Hause ein bisschen so erfahren, dass ich mich auch erstmal freistrampeln musste als Jugendlicher und überhaupt meine Entscheidungsfreiheit zur Geltung bringen musste. Ich darf jetzt aber auch mal. Und wenn die treuen Wähler ein bisschen erdrückend dann auch einwirken auf die Menschen an ihrer Seite, dann kann das auch sein, dass nur noch zwei Auswege bleiben. Einmal die Revolution. Bei David war das sein Sohn Absalom, der sich gegen ihn verschworen hat und seinen Vater vom Thron stoßen wollte. Vielleicht, weil er so ganz anderes vorhatte mit dem Land. Oder die bleibende Unentschlossenheit. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Wie soll ich mich jetzt entscheiden? Und damit wären wir schon beim zweiten Wählertyp. Die Unentschlossenheit. Man sagt meiner Generation nach, dass sie eine Generation der Unentschlossenheit ist. Der Bindungslosigkeit, darum wird immer weniger geheiratet und immer häufiger geschieden. Der Gleichgültigkeit. Heute hier, morgen dort. Wir wissen auch nicht so genau, was wir wollen. Und es ist ja auch wirklich nicht so leicht in einer Welt, in der die Entscheidungsfreiheit eigentlich immer größer wird. Das merken wir schon, wenn wir im Supermarkt einkaufen oder im Internet uns durch Sortiment klicken und nachher gar nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich das Beste für uns ist. Das gilt in größeren Entscheidungen fürs Leben ja erst recht. Welche Schule wähle ich für mich oder für meine Kinder? Welcher Studienplatz könnte der für mich richtige sein? Welcher Wohnort? Und ja, die Partnerwahl macht es einem manchmal auch nicht viel leichter. Unentschlossen sein, das ist gar keine Kunst in dieser Zeit und Welt, wie ich finde. Und ich habe wieder ein biblisches Beispiel gefunden. Das ist der König Salomo. Auf der einen Seite wird Salomo, einem Sohn Davids, der später König wird, nachgesagt, er war sehr weise und konnte im Politischen sehr gute Entscheidungen treffen. Vielleicht erinnert ihr euch an das salomonische Urteil, wo er zum Schein droht, ein Baby in zwei Teile zu teilen, damit sich die wahre Mutter herausstellt, dem dieses Kind gehört. Im Politischen sehr geschickt und sehr entscheidungsfreudig, aber im Privaten scheint das bei Salomo nicht immer so gewesen zu sein. Wir hören auch, er hatte bis zu 1000 Frauen und Nebenfrauen. Also für die eine richtige konnte er sich nicht entscheiden. Und das gereicht nachher seiner Regentschaft eben nicht nur zum Vorteil. Wir hören, dass die vielen Frauen, die Salomo hatte, eben auch viele verschiedene Religionen mit einbrachten und dass Salomo da am Ende auch nicht mehr klar seinen Mann stehen konnte. Er hat sich vielleicht überreden lassen von seinen vielen Frauen und ihren Kulturen, wir wissen es nicht so genau, aber das Reich, das droht nachher zu zerbröckeln, weil Salomo sich nicht klar zu seinem Glauben, zu seiner Identität stellen kann und immer mehr auch fremde Kulte annimmt. Die Lektion dahinter, es ist gut, wenn wir nicht Ja und Amen zu allem sagen. Es ist wichtig, auch mal eine Grenze zu ziehen und das auch tun zu können. Und wenn ich gar nicht wähle, nicht nur im Politischen, dann kommt es manchmal auch vor, dass andere die Entscheidung für mich treffen, dass andere über mein Schicksal entscheiden, vielleicht auch ohne, dass ich das merke. Der dritte Typ, das ist der Wutwähler, vielleicht kennt ihr den auch. Der ist ja im Wahlkampf jetzt ganz besonders beschrien worden. Ne? Also die Wutbürger, die Wutwähler, die waren sehr laut, besonders wenn Frau Merkel aufgetreten ist im Osten Deutschlands, dann haben sie manchmal versucht, sie wieder von der Bühne zu buhen. Ja, sie wollen den Oberen einen Denkzettel verpassen, hören wir immer wieder. Sie wollen ein Exempel statuieren. Und wir sehen hier eine sehr witzige Darstellung. Ich lache da auch drüber, aber vielleicht ist das auch schon unser Problem. bei unserem Blick auf die Wutbürger. Denn wir machen uns ganz schnell vielleicht auch ein bisschen lustig über sie. Das sind die da unten, so ein bisschen bildungsfern, die wissen nicht, wo es lang geht. Vielleicht würde es uns aber auch gut tun, die ehrliche Besorgnis dahinter zu verstehen. Ein Klick bitte nochmal weiter. Was seht ihr in diesem Gesicht? Wut? Hass vielleicht, ja? Mick Jagger, das weiß ich nicht, vielleicht ein Sohn. Ne?
Habe ich auch.
Könnte sein. Ich sehe da auch so ein bisschen Verzweiflung und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht auch ein bisschen Angst. Wut ja, aber warum Wut? Vielleicht auch Wut vor Angst, Wut vor Verzweiflung, ich werde nicht gehört. All das könnte man auch in diese Gesichter hineinsehen. Diesen Menschen geht es ja nicht selten auch um eine Art Aufrichtigkeit, um Wahrhaftigkeit, die sie vermissen, gerade in der politischen Landschaft. Sie sind gegen politische Versprechen ohne Folgen. Sie wollen, dass etwas passiert, dass sich etwas bewegt. So einen Typen kennen wir aus der Bibel auch. Einmal weiter. Das ist Elia. Elia, so hören wir, der hatte eine ganze Menge Wut im Bauch gegen die da oben und der wollte auch, dass sich etwas verändert. Wir sind einige hundert Jahre nach David und Salomo angekommen. Der König Ahab und seine Frau Isebel sind an der Regentschaft. Und Isebel, wir können es nicht anders sagen, wir hören, sie war ein sehr fieses Weibsbild, denn sie ließ alle Propheten Jahwes umbringen und verfolgen. Für sie gab es also nur ihre Religion und den Erhalt der Macht. Und Ahab, man könnte sagen, er war wieder so ein Unentschlossener. Vielleicht steht aber auch ein bisschen Kalkül dahinter, dass er seine Frau gewähren lässt. Auf einmal darf nämlich überall im ganzen Land angebetet werden. Vorher war das nur Jerusalem und der Tempel in Jerusalem, wo Jahwe angebetet werden sollte. Ahab öffnet diese Grenzen. Er sagt, wo immer ihr anbeten wollt, auf den Anhöhen, tut das. Haltet euch ruhig eure eigenen Hauspriester. Und vielleicht wollte er sein so zersplittertes Reich damit auch ein bisschen befrieden. Alles ist gleichgültig. Das ist die Politik der Vielgötterei von Ahab. Elia kann das nicht aushalten. Das ist ihm zu schwammig, zu unklar. Und darum drängt er den König und auch sein Volk zu einer Entscheidung. Auf dem Karmel, auf einem hohen Berg, kommt es schließlich zum Showdown. Und Elia hält eine berühmte Wutrede. Er sagt, wie lange wollt ihr auf beiden Beinen hin und her hinken? Stellt euch fest auf beide Beine und dann entscheidet euch doch endlich, wem ihr dienen wollt. Eurem Gott oder den anderen Göttern. Wir lernen vom Wut oder von der Position des Elia ganz sicher ist es wichtig, zu etwas zu stehen. Und das dann auch mit beiden Beinen. Die Entscheidung für das eine schließt manchmal eben auch das andere aus, wenn wir ehrlich sind. Elia kann Nein sagen. Er lässt das Feuer vom Himmel regnen, wie wir da sehen. Er erinnert Israel an seinen Bund mit Gott, der die vielen Götzen eben ausschließt. Die sind in diesem Bund mit ihrem Gott nicht vorgesehen. Ein kleines Manko mag so viel Eifer dann aber auch haben, denn Elia vergisst dabei immer wieder doch auch die Liebe. Das Ergebnis, ein wahres Gemetzel der Wut. Im Zorn bringt er nämlich die Propheten der Isebel um. Er will auch nicht einen übrig lassen und nimmt ihnen und auch anderen damit auch die Chance zur Umkehr und zur Einsicht. Ich kann das Richtige wollen und dabei aus Übereifer manchmal auch ganz viel kaputt machen. Vielleicht habt ihr das im Glauben auch schon mal erlebt, dass ihr jemanden unbedingt herüberziehen wolltet zur richtigen Seite. Vielleicht aus lauter Wut auf lauter Heidentum mal klare Kante zeigen wolltet. Und man merkt im Nachhinein, ich war zu forsch, ich war zu übereifrig, ich habe ein Wort zu viel gesagt. Ja, das passiert. Der brasilianische Armenbischof Helder Camarga, der hat einmal ein ganz wunderbares Gebet gesprochen. Und darin heißt es, Herr, lehre mich, ein Nein zu sagen, das nach Ja schmeckt. Ich finde, das ist eine ganz wunderbare Formulierung. Herr, lehre mich, ein Nein zu sagen, das nach Ja schmeckt. Mir sind die Propheten im Alten Testament nochmal eingefallen. Die haben viel vom Reich Gottes erzählt, aber jedes Mal, wenn sie das Wort Reich Gottes in den Mund nahmen, dann meinten sie, Gott kommt, um euch zu richten. Gottes Reich bedeutete bei den Propheten eigentlich immer, Gott kommt, um zu zerstören, um Gericht zu halten. Und nun kommt Jesus auf die Welt und er spricht auch vom Reich Gottes und macht das, so wie es die Menschen noch nie gehört haben. Er spricht von einem Schatz im Acker, von der Perle, die so schön und wertvoll ist, wie sie noch niemand gesehen hat. Und was passiert? Die Menschen bekommen auch durch sein Nein hindurch, das er manchmal sprechen muss, Lust zu glauben. Sie bekommen Lust, Gott zu vertrauen. Eine solche Ansprache wünsche ich mir auch von der Kirche, von uns als Gemeinde und immer wieder von der Kanzel. Kein gleichgültiges Ja, aber auch kein liebloses Nein. Ob wir das miteinander hinbekommen? Der letzte Typ. Ein weiter noch, genau. Der Typ, die Erwählten. Jetzt drehen wir das Ganze nochmal ein bisschen herum. Denn wir sind an diesem Tag und im Leben ja nicht nur Wähler, wir dürfen auch Erwählte sein. Und das ist etwas ganz Besonderes. Im Alten Testament, da lesen wir, dass Gott sich ein Volk auserwählt hat. Das Volk Israel. Und diese Wahl steht bis auf diesen Tag. Wir sehen in einer riesengroßen Wüste eigentlich gar nicht so viele Menschen. Ne? Das ist ein verschwindend kleines Völkchen gewesen, die Israeliten. Sie sind dann ja nachher noch gewachsen, aber im alten Orient war das keine bedeutende Macht. Sie hatten weder viel Macht, noch waren sie besonders bekannt, noch waren sie besonders viele. Sie waren ja ursprünglich mal Sklaven. Und doch erwählt sich Gott dieses kleine Völkchen. Einmal bitte weiter tippen. Und es wird uns auch verraten, warum er das getan hat. Im 5. Buch Mose heißt das, du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk seines Eigentums aus allen Völkern. Nicht hat der Herr euch erwählt und angenommen, weil ihr größer wäret als die anderen, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid halte, den er euren Vätern versprochen hat. Nicht, weil ihr größer wäret, nicht, weil ihr bekannter, schöner oder toller wärt als die anderen, sondern weil er euch geliebt hat. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, auf einem großen Volksfest zum Beispiel, dem Großmarkt, da verliert man auf einmal jemanden, sein kleines Kind. Und dann schweift der Blick der Mutter oder des Vaters ganz suchend über die Menge, fast ein bisschen ängstlich. Man möchte das bekannte Gesicht endlich wieder sehen und man sieht es erstmal nicht. Man guckt in die anderen Gesichter und die bleiben einem erstmal fremd. Und dann sieht man das Geliebte, das Bekannte etwas und kann es endlich wieder in die Arme schließen. So ist das bei Gott und Israel auch passiert. Unter all den vielen Völkern hat er dieses klitzekleine Volk ausersehen, ohne dass sie dazu etwas hätten tun können, ohne dass sie sich selber diesen Gott hätten aussuchen oder sich ihm attraktiv machen. Das ist Gottes Art der Wahl, Gottes Erwählung. Und ich finde, obwohl man darüber auch anderer Meinung sein kann, unsere Kindertaufe, die ist ein ganz charmanter Zug, das für uns heute deutlich zu machen. Einmal noch weiter. Denn indem wir unsere kleinen Kinder taufen, drücken wir damit nichts anderes aus, als dass Gott eigentlich zuallererst eine Wahl getroffen hat. Gott hat sein Kreuz für dich gemacht. Er hat sich für dich entschieden, als du noch ganz klein warst, als du noch völlig unmündig warst und man von dir noch gar keine Entscheidung hätte erwarten können. Da hat Gott schon gesagt, die möchte ich haben. Und gleichzeitig entschränkt diese Taufe auch Gottes Entscheidung. Und das ist etwas ganz Besonderes. Wir können das gar nicht. Wir können immer nur exklusiv denken. Wenn wir verliebt sind, dann gilt unsere Liebe ganz exklusiv dem einen. Gott kann den einen meinen. Er kann dich und dich meinen und hat gleichzeitig alle im Blick. Das ist ein Wunder, das nur Gott fertig bringt. Nun hat man sich in der Kirchengeschichte immer wieder darum gestritten, wie ist denn das mit uns Menschen? Evi hat die Frage der Freiheit gestellt. Haben wir dann gar nichts mehr zu wählen? Haben wir dann gar nichts mehr zu sagen, wenn Gott doch schon längst alles klar gemacht hat in der Taufe? Und es haben sich ganze Kirchen an dieser Frage nicht nur gerieben, sondern irgendwann auch, waren auch gespalten, dass sie unterschiedliche Wege gegangen sind. Ja, wir haben auch noch eine Wahl. Wir dürfen wählen, ob wir diese Erwählung Gottes annehmen möchten. Ob wir den Ruf annehmen und sagen, ja, Gott, ich nehme meinen Posten im Glauben ein. Und wenn wir das tun, dann sind wir so etwas wie die Abgeordneten Gottes in dieser Welt. Dann dürfen wir ihn vertreten bei den Menschen, zu denen wir gehen, in den Häusern, in denen wir leben. Und ich denke auch ganz sicher, die Entscheidungen, die wir dann im Leben treffen, wenn wir diese Wahl tatsächlich annehmen, die werden schon davon zeugen, ob wir Gottes Erwählung auch ernst nehmen, ob wir sie für uns geltend machen und uns selber auch als Erwählte verstehen. Einmal noch klicken. Jesus selber sagt, kurz bevor er wieder von dieser Welt geht, zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ich habe bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ich finde, mit diesem Satz ist ganz viel gesagt. Ich habe euch erwählt und darum steht ihr hier und seid meine Jünger. Und ich habe das getan, damit ihr Frucht bringt, damit ihr diese Erwählung dann auch lebt, mit Leben füllt. Ich glaube, diese paar Gedanken, die geben keine Entscheidungsfreiheit oder keine Entscheidungshilfe für das, was jetzt heute anzukreuzen ist bei der Wahl. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Im Leben bleiben wir immer wieder vor schwere Entscheidungen gestellt und es gehört auch zum Leben, dass wir manchmal nicht nur die Qual der Wahl haben, sondern vielleicht auch nur das kleinere Übel wählen können. Doch in allem gilt, Gott hat bereits gewählt. Er hat dich auserwählt unter all den Milliarden, dass du sein Kind sein darfst. Er hat dich herausgesehen, so wie eine Mutter ihr Kind heraussehen kann unter einer großen Menschenmenge. Diese Wahl Gottes, die steht fest. Und sie möchte dich locken, einzustimmen in Gottes Ja der Liebe, damit du es dann auch anderen weitersagen magst. Diese Wahl kannst du gar nicht verlieren. Du hast sie längst gewonnen. Amen.